Check-in, der Flughafen-Podcast in Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-in. Bei mir im Studio sitzt heute Markus Musser. Herr Musser ist Förster des Hamburger Flughafens. Ist das so verkürzt richtig ausgedrückt?
Da haben Sie völlig recht, Herr Röttger. Und ich bin Förster.
Mit Leib und Seele.
Ja, das entscheiden andere, aber ich fühle mich mit Leib und Seele zu dem Beruf.
Was bitte macht ein Förster beim Hamburger Flughafen? Also so viele also auf dem Flughafengelände, ja, am Rande stehen ein paar Bäume, aber so viele Bäume sieht man da nicht. Und deswegen stellt man sich vielleicht die Frage, was macht ein Förster beim Flughafen?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich hätte sie vor 20 Jahren auch nicht so ohne weiteres beantworten können. Seit der Zeit bin ich am Flughafen und ich habe als Student kennengelernt den Airport mit seinem Außengelände in Schleswig-Holstein bei Kaltenkirchen.
Wo damals der Flughafen entstehen sollte.
Da sollte ein Flughafen entstehen. Und ja, diese Planung, die sind nicht realisiert worden. Und daher haben wir heute noch dort das Nutzungsgefüge von Land und Wald und Wasser und Moor. Und ja, da habe ich die Aufgabe, das zu betreuen und zu bewirtschaften.
Also waren Sie Förster in der Region vorher, oder sind Sie dann direkt vom Flughafen angestellt worden, um sozusagen dieses Gebiet dann zu bewirtschaften oder ein Auge drauf zu haben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, mich hat eigentlich meine Diplomarbeit nach Hamburg geführt, an dem Flughafen nach Hamburg. Unser Chef da war immer sehr zukunftsorientiert und so habe ich vor 20 Jahren gemeinsam mit einem Kommilitonen meine Diplomarbeit am Hamburger Airport geschrieben. Wie es denn möglich ist, CO2, also,
okay,
was emittiert wird, am Airport zu kompensieren durch Bäume, die in Kaltenkirchen wachsen.
Das haben Sie vor 20 Jahren im Studium sozusagen oder sich im Studium mit beschäftigt. Das ist ja eigentlich eine hochaktuelle Debatte, ne? Also nicht nur Kaltenkirchen, sondern generell sozusagen das CO2 kompensieren.
Ja, wir sind derzeit damals voraus gewesen. Das ist natürlich eine Eigenschaft, dass Bäume CO2 aufnehmen. Die kennt
das
man ja schon
jeder.
Länger.
Ja, genau.
Ja, aber es war damals noch nicht die Brisanz da. Ja, und die hat unser Chef damals schon erkannt gehabt und ja. Den Themenfahrten habe ich damals in der Diplomarbeit aufgenommen.
Und dann haben Sie dem Flughafen gesagt, Mensch, lass doch lieber hier einen Wald wachsen, statt eine Landebahn. Und so sind Sie dann da Förster geworden. Oder wie ist es dann gekommen?
Ja, nach dem Abschluss der Diplomarbeit habe ich noch eine Zeit am Flughafen zugearbeitet und bin dann dort übernommen worden als Förster. Und da ist es natürlich nicht alleine mein Aufgabenfeld, aber es hat immer mein berufliches Leben begleitet. Also wie können wir Bäume, die wachsen, ja, so steuern, dass sie ein Maximum an Wohlfahrtsleistung bringen. Das geht ja nicht nur um das Klima, sondern es geht darum, auch Lebensraum zu bieten für Tiere und Pflanzen. Eine saubere Umwelt auch bezüglich des Wassers zu gestalten. Also es geht auch um Grundwasserschutz. Mhm. Und das hat alles der Förster so ein bisschen im Blick. Das wird hinterlegt dann mit Kriterien, die messbar sind. Und ja, danach richten wir unser Management aus. Also nicht alleine auf die Maximierung von Erträgen, sondern es geht um die Wohlfahrtsleistung, die der Wald erbringt.
Wohlfahrtsleistung, okay. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Bäume, für wie viele Bäume sozusagen zu Ihrem Wald gehören? Gibt's da sowas wie so eine Volkszählung unter Bäumen?
Ah, die gibt's in dem Wald, in dem ich wirtschafte, nicht. Ah. Aber das kennt man im nationalen Maßstab durch die Bundeswaldinventoren. Aber ich habe mich im vergangenen Jahr damit beschäftigt, ja, wie viele Bäume hast du so in den letzten 20 Jahren schon gepflanzt? Und das sind ja mittlerweile knapp über 1 Million Pflanzen.
Die Sie gepflanzt haben. Also
habe pflanzen lassen.
Ja, ja, schon klar.
Also der Beruf des Waldarbeiters ist ausgesprochen vielseitig und sehr verantwortungsbewusst. Und mit den Menschen darf ich zusammenarbeiten und die pflanzen dann die Bäume, so wie man das früher auf den 50 Cent oder Pfennigmünzen noch gesehen hat. Die Kulturfrau, die dann dort die Bäume pflanzt. Heute läuft das mit technischen Geräten, aber im Prinzip ist es genau diese Aufgabe mit der Wurzel nach unten in den Boden, die Bäume und dann.
Bietet sich an, ja.
Genau.
Eine Million Bäume, die in den vergangenen Jahren gepflanzt wurden. Mhm. Gucken Sie da sozusagen darauf, also was Sie sozusagen, da ist ja Baum nicht gleich Baum wahrscheinlich, sondern das macht ja vielleicht unten durchaus Sinn, eine bestimmte Baumart zu pflanzen oder einen bestimmten Mix zu pflanzen. Wie ist das sozusagen, wie gehen Sie da vor?
Ja, es ist so, dass wir Förster schauen, wie ist der Boden beschaffen. Wie ist der Boden beschaffen, also welche Bedingungen hat die Pflanze da, um zu wachsen? Und wie sieht es aus mit den klimatischen Bedingungen? Sprich, welche Niederschläge haben wir? Wie werden die, welche Verteilung kommen dieses Jahr über? Und wie entwickeln sich die Temperaturen? Und natürlich kann man da aufgrund langjähriger Erfahrung zurückschauen, was sich da bewährt hat, in welchen Verhältnissen der Mischung. Aber wir haben 2019 uns mal die Klimadaten der vergangenen Jahre genauer angeguckt und haben das, was wir im nationalen oder internationalen Maßstab als Klimaerwärmung kennen, uns hier regional, wo eigentlich lokal angeschaut, anhand der Klimastation in Quickborn und haben da genau das festgestellt, dass halt in den vergangenen 10 Jahren die Jahresdurchschnittstemperaturen 1,4 Grad wärmer waren als in der Vergleichsperiode. Und das verschiebt vieles im Wald. Ja, die Konkurrenzverhältnisse zwischen Baumarten, aber auch zwischen Pilzen, die ganz essentiell sind für das Waldwachstum, die verändern sich. Und wir haben den Eindruck, dass die Anpassungsmechanismen, die genetisch hinterlegt sind in Pflanzenarten, einfach nicht ausreichend, um sich so schnell anzupassen. Diese Mechanismen, die wirken längerfristig, ne? Diese Selektionsmechanismen, wie wir sie aus der Schule kennen. Und von daher schauen wir Förster heute drauf, dass wir geeignetes Vermehrungsgut nehmen, also Pflanzen, die angepasst sind, auch für zukünftige Witterungsverhältnisse.
Also Palme statt Eiche oder?
Ja,
so, überspitzt so, gesagt.
Ja, ganz überspitzt gesagt kann man das tatsächlich sagen. Ja. Also wir setzen da nicht komplett auf Gastbaumarten oder neue Baumarten, aber es sind schon Dinge, die wir bisher im Rheinland gefunden haben, die dort angebaut
das, genau,
sind.
Genau, das hatte ich eigentlich gedacht. Also etwas südlicher.
Etwas südlicher und wir haben natürlich auch Witterungsextreme. Ja, wir haben nicht die großen Fröste in Schleswig-Holstein oder hier in Hamburg, aber wir haben Spätfröste in der Lage zwischen den Mooren auf der Geest, die Jungbäume dann den Austrieb zurückfrieren lassen. Sprich, wenn wir Baumarten pflanzen, die aus der Mittelmeerregion kommen, aus der pannonischen Tiefebene, ja, Ungarn könnte man ja meinen, dann treiben die recht früh aus, ne, und dann kriegen die durch den Frost, der im
mögen,
Mai
mögen die dann auch nicht, ne?
Im Juni kommt, ja, dann friert dieser Trieb, der damals noch nicht verholzt es einfach zurück. Ne? Das ist nicht gut für das Wachstum des Baumes. Und von daher ja, gehört ein bisschen mehr dazu als so der Griff irgendwo in die Trickkiste. Das wird wissenschaftlich begleitet durch Forschungs- und Versuchsanstalten. Und da verlassen wir uns auf diesen Rat dieser Experten. Was wir dann in der Praxis, also in der Empirie nachweisen, ne? Ob das, was da theoretisch erforscht wird, ob das auch unter unseren Bedingungen so funktioniert.
Wird dann bei Ihnen unter Beweis gestellt. Wie lang dauert denn das eigentlich, bis so ein Baum, sag jetzt mal so eine stattliche Größe, also wie groß sind sie, wenn sie angepflanzt werden? Das ist ja wahrscheinlich schon ein Unterschied zu den Anpflanzungen, die Sie auf dem 50-Pfennig-Stück, die waren ja sehr klein. Keine Ahnung, sind die schon größer oder... Ja, und wie lange dauert es, bis es so ein richtig ausgewachsener Baum ist bei den Sachen, die bei Ihnen so angepflanzt werden?
Ja, auf diesen 50-Pfennig-Stück, da sieht man tatsächlich so einen Eichensämling.
So, ohne.
Genau, eine einjährige Pflanze. Und wir pflanzen auch Bäume, die ein gutes Verhältnis haben zwischen der Wurzel und dem Spross. Und das erreichen wir entweder durch tatsächlich einen Sämling zweijährig oder eine verschuldenware, sprich, dass eine gute Wurzel da ist. Also
verschulte Ware heißt, kommt aus der Baumschule, oder?
Kommen aus der Baumschule, mhm. Genau. Das sind unsere Experten, die das wichtige Vermehrungsgut, die Samen, die die Waldbäume uns geben, in Anzucht bringen und daraus Bäume draus entwickeln. Und das ist auch Know-how. Ja? Also wenn man sich vorstellen, wir haben einen Buchenwald und da fallen die Bucheckern aus, dann haben wir über 1 Million junge Bäume.
Die könnte man einfach umsetzen.
Pro Hektar, ja. Man kann Wildlingsgewinnung machen, das gibt es. Und dann werden die ausgepflanzt. Aber nur zu dem Größenvergleich, auf dem Hektar können so 1 Million kleine Buchenkeimlinge stehen nach der Buchenmast. Und im Alter von 150 Jahren, wenn die Buchen dann die Gesamthöhe erreicht haben, da stehen dann vielleicht noch 150. Und in dieser Zeit konkurrieren Bäume um die Umweltfaktoren. Das ist im Wald im Wesentlichen das Licht. Und da findet ein Ausscheidungsprozess statt, ne? Was wir kennen, the survival of the fittest. Derjenige, der am besten genetisch angepasst ist, der die beste Safety-Side hat, der kleine Sämling, der dann in Lichtgenuss kommt, der wird das schaffen, in 150 Jahren zum großen Baum zu werden. Also
im Grunde genommen, der am schnellsten wächst, hat gewonnen, oder?
Also ja, genau.
Verkürzt gesagt vielleicht,
ja,
oder?
Ja, genau so ist das. Und wir Förster, wir müssen das technologisch noch ein bisschen anders
machen. Also sie sporen die so ein bisschen an, oder?
Ja, genau. Also der Förster, der arbeitet im Wesentlichen mit einer sogenannten Lichtsteuerung, ne? Man nimmt das als Waldbesucher da, ja, die haben im Wald Licht gemacht, ja. Es geht eigentlich darum, das Licht am Baum zu steuern, die Kronen zu entwickeln. Das ist in Naturwäldern ein rein zufälliger Prozess, ne? Das endet für die meisten Bäume tödlich und ein paar überleben. Und in Wirtschaftswäldern, so wie wir sie hier in Mitteleuropa im Wesentlichen haben, steuert das ein Forstmann oder eine Forstfrau fachkundig und entnimmt das Holz, was sonst als Totholz im Wald bleibt, noch für die Nutzung, die die Menschen an den Wald, an das Holz dann haben.
Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, wie steuern Sie das Licht? Da werden ja unsere Hörerinnen und Hörer sagen, was erzählt Herr Musser denn da? Also,
ja. Ja, also wir machen da kein Licht, kein künstliches Licht.
Der hat einen Dämmer eingebaut.
Nein. Also, es kommt zu Störungen im Kronenschluss, ne, sagt der Förster. Also wir entnehmen Bäume, ne, die werden abgesägt.
Damit andere besser wachsen können.
Dass andere besser wachsen können, genau. Und von daher, wir imitieren die Natur. Ne? Wie gesagt, 1 Million Sämlinge je Hektar und am Ende sind es 150. Wir pflanzen mit der Buche ungefähr zwischen 6.000 und 8.000 Pflanzen je Hektar, wenn wir das mit Baumschulware machen, Waldumbau betreiben. Und dann im Laufe des Baumlebens werden immer wieder Bäume da entnommen, um den Bäumen, die genetisch gut konstituiert sind, die gesund sind, die vital haben, eine grüne Krone, dass wird diese Krone weiterentwickelt und sagt, ja, der gute, gesunde, großkronige Baum, der hat auch in Zukunft die höchste Vitalität. Unter der Prämisse arbeiten wir. Ob sich das bewahrheitet, wissen wir nicht.
Werden Sie dann später feststellen, oder?
Ja, das ist natürlich ein Erkenntnisprozess. Wir gehen davon aus, oder bis vor 20, 30 Jahren hatten wir gesagt, der Standort, von dem wir reden, also von Boden und den Klimabedingungen, ist konstant. Mhm. Aber er ist im Fluss. Und von daher wissen wir nicht, ob die Bäume, die heute gesund und vital sind, das in 20, 30 oder 40 Jahren auch noch sind.
Wie muss ich mir Ihren Alltag vorstellen als Förster? Also was ist so ein typischer Tag?
Den typischen Tag gibt es eigentlich nicht.
Ich habe es befürchtet, dass Sie sowas sagen. Nein, aber geben Sie mal ein Beispiel, weil, also ich meine, da gibt ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche Tage, das kann ich mir schon vorstellen, aber vielleicht geben Sie mal so ein Beispiel, was so zu Ihrer Arbeit im Wald oder am Schreibtisch auch gehört.
Ja, also meistens ist das ein Wechselspiel zwischen Wald und dem Büro. Und es ist so, dass morgens fängt das meistens im Büro an, wenn es draußen noch dunkel ist. Und mit Arbeitsvorbereitung. Ne? Heute Morgen war ein Kollege zum Beispiel da, der aus einem forstlichen Lohnunternehmen kommt. Und da geht es um Verlohnungsfragen.
Um was? Das muss ich.
Um Verlohnung.
Verlohnung?
Um die Verlohnung.
Also Bezahlung?
Um die Bezahlung, genau. Ne? Und die Menschen im Wald, die arbeiten nach Stücklohn, sprich nach einem Akkordlohn. Und jetzt muss da der gerechte Lohn gefunden werden und da werden gewisse Merkmale im Wald aufgenommen, ne, oder die Arbeitsvorbereitung eingeschätzt, also ob die Wälder in dem Falle nach dem Sturm schon vorher aufgeräumt waren oder nicht, ganz platt gesagt. Und dann kann, wo die Arbeit gut vorbereitet war, natürlich auch zügiger gearbeitet werden. Und da liegt der Stück Lohn geringer als in den Beständen, in den Wäldern, wo die Arbeitsvorbereitung nicht erfolgt ist. Und wir haben die Hölzer, die werden aus dem Wald verkauft. Und dann wird aus diesem Holzverkauf auch der Stück Lohn entnommen, der den Menschen, die das Holz aufbereitet haben, dann zur Auszahlung kommt. Und das war heute früh ein Teil meiner Arbeit. Und wir haben in der vergangenen Woche das Holz verkauft. Und da war heute ein Großteil meiner Tätigkeit, das Holz in der sogenannten Naturalbuchführung in die Bücher zu bekommen. Sprich, da werden nicht nur Rechnungen geschrieben, sondern das Holz wird dann nach in festem Maß, was die Förster Festmeter nennen, jeder einzelnen Waldfläche zugeordnet, sodass man nachvollziehen kann, aus welcher Waldfläche denn wie viel Holz entnommen wurde. Das ist das Kriterium für die sogenannte Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit, die aus der Forstwirtschaft heraus entstanden ist und die uns dazu bindet, halt dem Wald nicht mehr Holz zu entnehmen, als tatsächlich nachwächst.
Achso, so können Sie dann sozusagen, wenn Sie festhalten, wie viel Sie entnommen haben, sehen sozusagen, wie viel müssen Sie eigentlich auch wieder pflanzen? Oder? Also so.
Ja,
unter anderem.
Im großen Betrieb wird das so abgeglichen, ne? Und wir wissen genau, wie wertvoll unsere Waldbestände sind, monetär. Wir wissen auch, wie viel Holzvorrat da steht, wie viel in jedem Jahr dazu wächst und wie viel wir von dem Holz auch tatsächlich nutzen.
Die Holzpreise sind ja nun irgendwie rasant gestiegen, ne? Also zumindest sehen wir das so auch als Tageszeit- und Papierpreise in jedem Fall, aber ich glaube auch Holzpreise. Da machen Sie doch wahrscheinlich ein gutes Geschäft für den Flughafen, oder?
Ja, die abgeleitete Nachfrage ist immer eine andere als dann am Endprodukt und leider schlagen sich diese Preise nicht bei
nicht bis
uns
zu Ihnen durch.
In der O-Produktion, wie man so schön sagt, nicht nieder. Also wir haben gute Holzpreise, mit denen wir gut wirtschaften können. Es ist aber ja so, dass der Waldbesitzer mit seinem Betrieb all die Ausgaben bestreiten muss, die er durch den Holzverkauf einnimmt. Das ist im Forstbetrieb die einzige Einnahmequelle. Die einzige Einnahmequelle, aus der alle anderen Leistungen dann bezahlt werden müssen. Also es geht nicht nur um den Lohn für die Menschen, die da arbeiten. Es geht um das Kaufen von Pflanzmaterial. Aber es geht auch um solche Dinge wie die Erholungsleistung des Waldes. Ja, wo kommt eine Bank hin, wo sich Menschen hinsetzen können? Welcher Waldweg wird gebaut?
Das wollte ich auch noch fragen. Man kann durch Ihren Wald spazieren gehen.
Ja, wir haben
das. Wo muss man da hinfahren? Vielleicht können Sie es einmal beschreiben, also für unsere Hörerinnen und Hörer, die sagen, okay, jetzt möchte ich mal eine ganz andere Seite des Hamburger Flughafens sehen. Wo müssen die dann hinfahren?
Ja, die Flächen des Flughafens, die liegen bei Kaltenkirchen, also westlich der A7 sind die zu suchen, wenn Sie in Kaltenkirchen von der Autobahn abfahren. Das ist die Bundesautobahn Nummer
A7.
7, Abfahrt 21, meine ich, und dann Richtung Westen, dann haben wir so eine ganz schwach wellige Ebene, die von Kaltenkirchen bis nach Barmstedt sich neigt und auf diesen Teil der schleswig-holsteinischen Geest liegen diese Wälder zwischen den Dörfern Nützen im Osten und Luzern im Kreis Pinneberg dann im Westen.
Und das war eine ganz schöne Ausdehnung, wenn ich das so.
Ja,
war ja auch ein großer Flughafen geplant.
War ein großer Flughafen geplant, genau. Und in diesem Gebiet, da befinden sich Wälder, Moore, landwirtschaftliche Flächen, das natürliche Nutzungsgefüge, so wie das vor 60, 70 Jahren da war, das ist erhalten worden. Und der Flughafen ist da kontinuierlich dabei, zu renaturieren, der Natur das zurückzugeben. Also es ist nicht irgendwie eine blinde Aktion, sondern das hat auch was mit nachhaltigem Engagement für die Nachbarschaft und für die Umwelt zu tun.
Also genau, das wäre auch noch eine Frage. Sind da sozusagen, werden da stillgelegte Felder zu Wald umgewandelt nach und nach oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, stillgelegte Flächen gibt es heute eigentlich kaum. Es ist ein Marktanreiz gewesen in den 90er Jahren zur Preisstabilität von Agrarprodukten Flächen stillzulegen, einfach um das Angebot zu verknappen. Heute haben wir aber weltweit so eine hohe Nachfrage, dass quasi jeder Quadratmeter genutzt werden muss. Ja, wir haben jetzt aus dem Supermarkt, jeder wird es kennen, auch Preise für unsere Nahrungsmittel, die steigen. Und das schlägt sich nieder auch in den Agrarprodukten, also direkt beim Erzeuger. Die Erzeugerpreise, die steigen. Und dann geht es um die Ackerbauprodukte genauso wie um die Veredelung, ne, um die Futterbaubetriebe, wo die Wertschöpfung läuft. Und der Flughafen hat da immer sehr sozial verantwortlich gehandelt, indem wir gesagt haben, wir nehmen die Betriebe, die aufgeben, ihren Betrieb aufgeben. Da schauen wir, dass eine Arrondierung der Flächen läuft. Und wenn ein Betrieb aufgibt, dann haben wir die Flächen zurückgenommen und haben ja, die der Natur zurückgegeben. Ja, und haben darauf Maßnahmen entwickelt. Aber ein funktionierender Betrieb, der hat seine Flächen da immer behalten. Ja, das ist auch ein langfristiges Engagement, was der Flughafen da zeigt.
Also ist der Flughafen dann eigentlich Verpächter von Acker und der, Weideland?
Der ist Verpächter von landwirtschaftlichen Flächen. Genau, das ist Acker. Und das ist Grünland.
Haben Sie da auch noch was mit zu tun? Als Förster müssen Sie das fällt auch mit in Ihren Bereich.
Das ist auch mein Bereich, ja. Das Große und Ganze im Blick haben, ja.
Okay, und dann, wenn Sie nicht am Schreibtisch sitzen, so wie Sie das jetzt heute Morgen gemacht haben und beschrieben haben, dann gehen Sie spazieren durch Ihren schönen Wald, oder?
Ja, und ich sage dann immer so, ja, die Menschen, die es nicht besser wissen, den sage ich ja, und dann gucke ich immer, ob meine Hängematte noch steht. Nein, es ist so, dass die Arbeitsverfahren im Wald, wenn wir uns jetzt auf den Wald konzentrieren, einfach so effizient geworden sind, dass die Maschinen, die dann dort zum Einsatz kommen, so schnell arbeiten, dass wir Förster Wochen oder Monate das vorbereiten müssen. Wir haben jetzt gerade die Holzerntearbeiten, das Aufräumen nach dem Orkan abgeschlossen in der vergangenen Woche. Und jetzt sind wir dabei, dass in der nächsten Woche Unternehmer kommen, die Flächen wieder vorbereiten für die Pflanzung, die dann im Spätsommer und Herbst erfolgt, dass wir Wege wieder bauen, die einfach durch Maschinen beschädigt worden sind. Und wir arbeiten jetzt daran, wie wird im nächsten Winter die Holznutzung stattfinden, sprich ich gehe in den Wald und gucke mir die Bestände an, die pflegenotwendig sind. Also wo ist das Konkurrenzverhältnis zwischen Bäumen so stark, dass es dort zu einem Ungleichverhältnis kommt, sprich, dass die Bäume Schaden an sich selber nehmen, sage ich mal. Und dort entspannt man das Konkurrenzverhältnis, indem man Licht die schafft. Säge ansetzt, ja, und den Baum einfach gesund erhält, indem er seine Nachbarn entnimmt. Das ist vorweggenommene Mortalität, die wir im Naturwald hat. Und so haben wir heute schon so viele Brennholznachfragen für den Herbst, die wir damit dann ab Oktober befriedigen können, indem wir das Brennholz vorbereiten, aber auch die Sägeholzsortimente, das Papierholz, die Palette, das sind alles die Dinge, die ganz wichtig sind. Ne? Da macht sich der normale Mensch eigentlich keine Gedanken, wo kommt mein Papier her? Oder wie werden Güter transportiert? Ne? Das sind Paletten.
Holzpaletten, klar.
Holzpalette und Verpackungsmaterial, ganz, ganz wichtig für unsere Industrie und für die Wirtschaft. Und das wird auch aus dem Wald zur Verfügung gestellt. Ne? Oder denken wir an Spanplatten oder die Isolierung durch Faserplatten. Wenn jemand ein Dach sich energetisch neu renoviert, sein Häuschen, ne, dann kommt da auch eine Hartfaserplatte drauf, die im Wesentlichen holzbasiert ist. Und das kommt alles aus dem Wald.
Haben Sie eine Ahnung, wie viele unterschiedliche Baumarten in Ihrem Wäldern. Also es sind ja wahrscheinlich nicht nur Buchen, sondern da wächst ja wahrscheinlich noch eine ganze Menge, oder?
Ja, das Artenreichste sind nicht die Wälder, sondern sie sind die Waldrandzonen. Also wir haben immer dort, wo in hoher Gradient an Strahlung ist, also sprich zwischen Schatten und der Sonne, alle Schattierungen quasi da sind, da haben wir die höchste Artenvielfalt. Und ich habe das in Kooperation mit einer Klasse haben wir das schon mal untersucht und anhand einer sogenannten Transektstichprobe an Waldrändern haben wir das gemacht. Und da haben wir innerhalb von 1,5 Kilometer Waldrand über 50 Gehölze gefunden. Ja, das sind nicht alles 50 Baum- und Straucharten, die hier heimisch sind. Da sind auch Dinge dabei, die vielleicht mal aus der Baumschule gekommen sind, aber es sind 50 verschiedene Arten gewesen, die wir da nachgewiesen haben. Also es ist ja trotz der Bodenverhältnisse, die recht arm sind, ein reiches Artenspektrum, was wir da haben.
Also vor allem der Waldrand.
Vor allem der Waldrand, ja,
okay. Genau. Sind Sie als Förster eigentlich auch, sind Sie ja gleichzeitig auch Jäger?
Ja.
Sind Sie auch. Also ja. Gehen dann auch mal mit der Flinte durch ihren Wald. Nein, keine Ahnung.
Ja, die Zeit bleibt leider selten, obwohl ich die Zeit außerordentlich genieße. Wenn man dann die Zeit hat, auch über sich selber zu reflektieren und über die Arbeit, die man getan hat. Und oftmals sieht man die Entwicklung im Wald nur über sehr lange Zeiträume. Also man sieht nicht sofort das Ergebnis, aber wenn man sich das zu eigen macht, im Jahr immer wieder auf einen und selben Hochsitz zu gehen und man macht das 10, 20 Jahre lang, dann sieht man Entwicklung. Ne? Man müsste es eigentlich fotografisch dokumentieren.
Das ist eine gute Idee.
Ja, aber es fehlt leider.
Langzeitprojekt.
Fehlt leider so bei mir die Zeit. Also dienstlich darf ich das organisieren und es kommt leider kaum dazu, dass ich die Zeit habe, selber auf die Jagd zu gehen, aber es ist eine wichtige Tätigkeit.
Wahrscheinlich ja auch, um den Wald zu schützen,
ja,
wie
natürlich.
Auch immer.
Natürlich. Also wir haben als Jäger den Anspruch, dass wir das aus der Natur nehmen, was sie uns übrig lässt. Das ist so der Stichwort. Wir haben in dem Bereich auch den Wolf, der dort lebt.
Und in Kaltenkirchen.
Ja, der dort seinen Lebensraum hat, zumindest periodisch, immer wieder. Und ja, der Wolf, der lebt natürlich von Wildtieren, idealerweise, und nicht von der Weidetierhaltung, die den Landwirten dann große Sorgen macht. Und
dann gibt es immer viel Aufregung.
Gibt es viel Aufregung und ja, wenn der Wolf...
Also verständlicherweise für die Bauern.
Ja, es ist so, dass wir, unsere Landwirtschaft ist ein Dienstleister, um die Kulturlandschaft, die wir haben, die hier seit vielen hundert Jahren sich so entwickelt hat, in dem Stadium zu erhalten. Ja, wenn wir gerade an Deichschutz denken hier in Schleswig-Holstein oder Hamburg, da spielen die Schafe eine wichtige Rolle, ja, der Deichschutz. Und das ist nicht alles wolfssicher einzuzäunen. Ne, es sind halt mobile Wanderschafherden, die dann geschützt werden müssen. Und von daher ist es mir als Förster oder Jäger dann einfach lieber, wenn der Wolf dann das Wildtier zum Fraß hat. Und ja, das kann man auch deutlich merken, wenn er da ist. Die Rehe sind nicht mehr so häufig. Und ja, Wildschwein, die es da früher mal gab, die gibt es auch fast nicht mehr. Das ist einfach eine Sache, die der Wolf dann so mit sich bringt. Und dann erfordert es auch ein demütiges Herangehen von dem Jäger und sagen, ja, das Tier, das gehört mit in unsere Landschaft. Und wenn die Natur uns was übrig lässt, dann schießen wir uns da einen Weihnachtsbraten. Und wenn nicht, ist es auch gut.
Gibt's nichts zu essen.
Genau. Ja. So ist es, ja. Wir leben ja nicht aus dem Wald.
Beim Thema Zeit, was Sie sagten, so, dass Sie gar keine Zeit haben dazu. Aber ich stelle mir so ein bisschen so vor, wenn ich Ihnen so zuhöre, bei dem, was Sie so machen, dann steht eigentlich Ihr Job in einem krassen Gegensatz zur, ich sage jetzt mal, zur Hektik des Flughafens.
Ja.
Also Sie haben doch wahrscheinlich den, also das mag jetzt böse klingen, aber den ruhigsten, den entspanntesten Job des ganzen Flughafens, oder? Beneiden Sie die Kollegen?
Ich kann mir das vorstellen, ja. Das ist auch ein wunderschöner, ich mag das Wort Job eigentlich nicht. Es ist ein Beruf und
genau.
der Der Förster ist tatsächlich mehr Berufung. Den darf ich leben und da bin ich sehr viel dankbar. Ich habe am Flughafen auch andere Aufgaben, die ich erfülle. Von daher habe ich beides. Auf einer Seite den Ausgleich im Wald und auf der anderen Seite habe ich auch meine Verwaltungstätigkeiten am Flughafen, in der Immobilienverwaltung oder am Airport als Tierkollisionsbeauftragter.
Ja. Das müssen Sie jetzt auch nochmal erklären. Was machen Sie da?
Ja, ich habe ja beschrieben, der Förster, der versteht es, Natur zu steuern durch mehr oder weniger große Eingriffe, kleine Regelschrauben zu erkennen und daran kleine Veränderungen vorzunehmen mit einem großen Output. Und so machen wir das auch in Fuhlsbüttel am Flughafen. Wir haben den Fokus als Airport, unseren Passagieren ein sicheres Flugvergnügen zu ermöglichen. Also wir sind als Airport verpflichtet, einen sicheren
Das wollen wir hoffen, genau, davon gehen wir alle aus.
Zu garantieren. Und da haben wir eine naturgebundene Gefahr, die des Vogelschlages, und die sind wir als Flughafen verpflichtet zu minimieren. Also wir können es nicht ausschließen, aber wir können sie minimieren. Und dazu bedarf es der Analyse, also der Aufnahme von Daten, der Bewertung, ja, des Maßnahmenkataloges, der alljährlich dann überprüft wird und wo nachgesteuert wird. Und das mache ich auch am Flughafen mit Kollegen, die da ambitioniert dabei sind. Und da steuern wir auch Natur so, dass der Fluggast ein sicheres Flugvergnügen bei uns hat.
Gut, da geht es dann wahrscheinlich eher um den Rasen. Und ja. Dann pendeln Sie zwischen Großstadt und dem Hamburger Flughafen und Ihren Ländereien, an Ihrem Wald, Ihren Wäldern.
Ja, genau. Die Arbeitsanteile sind, denke ich, ziemlich ausgeglichen. Bin in Hamburg wie dann in Kaltenkirchen im Büro zu gleichen Anteilen.
Wenn Sie so, seit wann sind Sie am Flughafen? Sind das ja auch schon?
Seit knapp 20 Jahren.
20 Jahren.
Am 1. Oktober 2002.
Ja, das sind gute 20 Jahre.
Ja.
Wenn Sie mal so zurückblicken, gab es so für wirklich besondere Erlebnisse, die Sie so nicht wieder vergessen können, die besonders schön oder besonders aufregend waren?
Ja, der Flughafen ist ein Tätigkeitsfeld, wo man ständig Abwechslung hat, wo man viele schöne Momente hat, Herausforderungen. Wenn ich da an G20 denke, das war für den Flughafen eine Riesenherausforderung. Für mich persönlich ist es eine Situation gewesen, wie ich eine Passagierin ihren Hund wiederbringen konnte. Der war bei uns nur Fracht ausgebüxt und lief übers Vorfeld.
Oh Gott.
Über die Start- und Landebahn, über die Flugbetriebsflächen.
Aber da sind Sie ja dann auch als Tierkollisionsbeauftragter, waren Sie dann gefordert. Ganz besonders wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Das sind wir gefordert. Und da haben wir natürlich nicht alleine den Fokus darauf, dass wir die Maschinen da heil hoch und runter kriegen, sondern dass das Tier auch unbeschadet dann wieder zum Besitzer kommt. Und ja, das war so ein Ausflug von 20 Minuten, 25 Minuten, wenn ich mich so richtig entsinne, der uns Kollegen richtig gefordert hat.
Den Hund wieder einzufangen.
Den Hund einzufangen, ja, mit ganz einfachen Methoden. Am Ende haben wir ihn mit der Hand gegriffen, hat er mit den Bissen quittiert, aber er kam dann in die Kabine des Fliegers und durfte mit seinem Frauchen dann die Reise fortsetzen. Ne? Und ja, das war ein schöner Moment, wenn man so ein Haustier jemand zurückgeben kann.
Die Frau war glücklich.
Ja, total. Der ganze Flieger, der war da sehr von ergriffen, die Passagiere. Das war schon sehr eindrucksvoll.
Klingt nach einem, ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Erlebnis, klingt nach einem schönen Moment. Auch wenn man jetzt so in Ihre Augen guckt, sieht man noch, dass Sie sich auch wunderbar gefreut haben.
Ja, das ist ein Grund zur Freude, ne?
Ich frage immer alle meine Gäste im Podcast danach, was sozusagen ihr Lieblingsplatz am Flughafen ist, weil ich immer so hoffe, und das ist mir auch schon gelungen, irgendwie, dass ich nochmal neue Ecken kennenlerne, die besonders schön sind. Was ist Ihr Lieblingsplatz? Und jetzt sagen Sie mir nicht der Hochsitz und ich gucke.
Nein.
Nein.
Ja, es gibt eigentlich gar nicht so den Lieblingsplatz. Es gibt die Lieblingszeit. Und die Lieblingszeit, ich darf am Flughafen immer schon sehr früh arbeiten, ne? Weil wir teilweise jetzt gerade im Sommer vor Flugbetriebsbeginn vor 6 Uhr unterwegs sind für unser Monitoring. Und ja, da gibt's eine Stelle am Flughafen an der Wetterwarte. Und da hört man jetzt zu der Zeit den Feldlerchengesang, das Gras, das wächst. Und wenn dann hinter den Terminals die Sonne aufgeht, so in der blauen Stunde, das ist wunderschön, ne? Gerade wenn dann so die Nebelschwaden nach einem kühlen Morgen sich so auflösen und der Vogelgesang überall zu hören ist, das ist unheimlich ergreifend, kann man schon fast sagen. Es hat was. Also so einen Platz findet man sicherlich selten hier in Hamburg.
Ja, weil es so eine Weite hat, wahrscheinlich, ne?
Ja, es hat unheimlich Weite, ja, und dann ist es, ja, die vielen Sinne, die angesprochen sind. Also du hast ein wunderbares Licht an solchen Morgen und du hast den Geruch von frischem Gras und den Vogelgesang. Und das ist das, was mich als Naturliebhaber natürlich am Airport am meisten anspricht.
Das sind nicht die Flugzeuge. Wollten Sie schon immer Förster werden?
Ja.
Liegt das in der Familie oder?
Das kann ich gar nicht so sagen. Also mein Großvater hatte eine Liebe auch zur Natur, genau wie mein Vater. Ja, mit Opa habe ich schon viel im Wald gearbeitet als Junge, aber ich hatte auch tatsächlich als Kindergartenkind hatte ich schon meine grüne Uniform. So, und das hat mich irgendwie mein Leben lang begleitet. Es war ja immer ja mit einer Naturliebe verbundene Aktivitäten, die haben mir immer zugesagt und das Interesse am Wald, das war immer sehr hoch an den Tieren und ja, und das hat dann daran gegipfelt, dass ich mir diesen Wunsch dann erfüllen durfte.
Wenn Sie nicht im Wald sind oder auf dem Vorfeld, was machen Sie dann? Was muss man sich vorstellen oder was sind so Hobbys? Die Hobbys eines... Haben Sie Hobbys?
Ja. Die Hobbys habe ich tatsächlich. Also ich habe unheimlich Freude, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Da habe ich natürlich viele gute Gespräche am Flughafen, so mit Kollegen oder mit Bekannten, so wie wir uns heute hier unterhalten. Und ich habe im Kreis Pinneberg ein Ehrenamt übernommen, Jungjäger auszubilden. Also Menschen, das wusste ich für wichtig in meinem Leben erkannt habe, da auch weiterzugeben, was die Sachen von Natur und Yacht angeht und ja, da so ein bisschen den Wissenstransfer zu machen. Und ich habe auch die Möglichkeit, jungen Leuten im Praktikum dann mal eine Wegweisung zu geben, was die berufliche Laufbahn angeht. Und das sind ganz wichtige Dinge. Oder in der Kinder- und Jugendarbeit bei uns in der Kirche, da hat man auch mit Menschen zu tun und gerade Kinder und Jugendliche, die haben das ja gerade zu der Zeit nicht besonders einfach und da ist es gut, sich zu engagieren und da wird einem unheimlich viel zurückgegeben auf seitens der Kinder, der Menschen, mit denen man dann so in Kontakt ist. Das finde ich sehr schön.
Kann man bei Ihnen eigentlich auch Förster lernen oder ist das immer ein Studium?
Ja, es ist ein akademischer Beruf und wir haben die Ausbildung zum Forstwirt. Das sind die ganz praktischen, handwerklichen Dinge, die auch sehr, sehr fundiert sind. Da haben wir eine Lehrausbildung, eine praktische in Bad Segeberg und dann haben wir verschiedene Fachhochschulen, an denen wir dann den Beruf des Revierförsters, die Grundlagen da studieren kann. Da hatten wir die Zeit, der Vorbereitung für einen gehobenen Dienst als Anwärterzeit noch zu absolvieren und kommt dann eine Verwendung als Revierförster. Und es gibt auch eine akademische Ausbildung an den Universitäten, wo man dann wissenschaftlich ausgebildet wird in dem Bereich, ne, den sogenannten Wald- oder Forstwissenschaftler.
Das gibt es wahrscheinlich nicht in Hamburg, das Studium, oder?
In Hamburg gibt es so ein Studium.
Gibt's?
Ja,
so. Gott, habe ich mich jetzt geoutet als Unwissender
Ja, das ist nicht ganz so typisch. Also wir haben 4 Fakultäten fürs universitäre Studium hier in Deutschland, in Göttingen, in Dresden, in Freiburg und in München. Und dann zusätzlich hier in Hamburg das Studium der sogenannten Weltforstwirtschaft. Da geht es so um die groben Überblicke, nicht hier im nationalen Kontext, sondern was sind die Rahmenbedingungen weltweiter Nutzung von Wäldern, die sehr, ja, sehr kontrovers auch derzeit sind. Ne? Landgrabbing ist vielleicht jeden so ein Begriff. Der Wald dient in vielen Staaten dieser Erde einfach als Flächenreserve. Und ja, da werden ja Wälder ausgebeutet, nicht wegen der Holznutzung, sondern einfach wegen der Nachnutzung als Landwirtschaft oder Palmölplantagen, was da alles gibt. Und das ist wird hier in dem Studium aufbereitet. Und das kann man an der Uni in Hamburg bei Professor Köhl studieren.
Haben Sie hier in Hamburg studiert? Nee.
Nee, ich habe in Dresden studiert, an der Technischen Universität.
Also eher sozusagen, genau, das Studium, was dann sozusagen richtig in den, sag ich jetzt mal, in den Wald führt und nicht in die weltweiten Wälder.
Ja, so ist es, ja. So
ist es. Wenn Sie Urlaub machen, machen Sie den im Wald oder fliegen Sie, wohin würden Sie gerne fliegen?
Ja, Urlaub und Wald, das ist so eine Sache. Ja, meine Frau, die geht schon gerne, geht gerne in den Wald, auch nicht mit mir. Weil, ja.
Das wird anstrengend, oder was?
Es wird anstrengend, ja. So als Förster hast du ja einen ganz anderen Blick da drauf. Der verstellt nicht den Blick für die Schönheiten der Natur. Ne? Und ich bin unheimlich gern auch da. Den letzten Urlaub, den hatte ich noch vor Corona. Im Wald, da war ich in den Westkarpaten, in der Hohen Tatra, in der Slowakei. Unheimlich schön. Liegt vor unserer Haustür. Jetzt ja, ist es der Ukraine sehr nahe. Ne? Und da kann man unheimlich schöne Dinge entdecken. Ne? In solchen abgelegenen Bergwaldregionen. Und mich reizt natürlich auch so ein bisschen die weite Welt, die ich noch nicht gesehen habe. Also Länder wie Kanada oder auch Neuseeland.
Da gibt es auch viel Wald, also ja, zumindest in Kanada.
Ja, ja, genau, das kenne ich aus Reportagen, aber das mal live zu sehen, das wäre natürlich auch nochmal so ein Herzenswunsch, sage ich mal.
Für einen Urlaub.
Ja. Studienreise.
Ja, sagen wir Förster. Auf jeden Fall, oder? Überall da, wo es Bäume gibt, können Sie Studienreisen hin unternehmen.
Ja, das ist leider so das Problem bei uns in der Familie. Ich kriege da schon immer zumindest die gelbe Karte gezeigt, nämlich immer, wenn wir uns über Urlaub unterhalten, dann habe ich sofort mein Adressverzeichnis da und rufe gleich bei Kollegen an und mache mir einen Exkursionstermin. Das ist so eine Macke bei mir und so war ich in der Slowakei auch bei Kollegen der Nationalpark.
Dann ist Ihre Frau abgemeldet oder was? Oder die Familie?
Ja, die Frau sucht schon die Standorte immer so aus, dass nach Möglichkeit mal kein Mobilfunkempfang da ist, obwohl die Flecken da auf der Landkarte auch immer weniger werden.
Die werden immer geringer.
Und ich kümmere mich dann um den Input, weil ja es gibt von dem Begründer der modernen Forstwissenschaft gibt es einen Spruch, der ist ziemlich Nagel auf den Kopf getroffen. Ne? Der Heinrich Kotter, der hat mal gesagt, die Forstwissenschaft ist halb Kunst, halb Wissenschaft und nur die Mischung macht den Meister. Also wir gucken, wir lernen ganz viel von unseren Kollegen. Wir haben theoretische Grundlagen, wir haben das empirische Wissen, was wir aus unseren eigenen Beobachtungen ziehen. Und ja, oftmals reicht das Leben doch nicht aus, um die langwierigen Prozesse im Wald vollständig zu erfassen. Und da gehe ich ganz oft zu Kollegen und frage die einfach nach ihren Erfahrungen damit. Und wenn das auf anderen Teilen der Erde ist, man kann sich immer was mitnehmen, immer neue Ideen, mit Augen klauen, sage ich auch zu den Kindern immer. Also guckt euch so viel wie möglich an. Das zwischen den Ohren, das kann euch niemand mehr wegnehmen. Das ist das, was bleibt. Unser eigenes Wissen und das ist mir wertvoll geworden die letzten Jahre.
Das ist ja letztlich auch in anderen Berufen so. Man kann immer von anderen Menschen lernen und das liegt natürlich bei Ihrem Beruf noch mal näher, weil es so endlos lange dauert, bis Sie wahrscheinlich Ergebnisse sehen. Das ist natürlich, ich sage jetzt mal, in meinem Beruf deutlich schneller. Im Tagesjournalismus sieht man die Ergebnisse deutlich schneller. Ja. Wie alt sind Ihre Kinder?
Oh, die Hanna wird dieses Jahr 18 und Elias wird 15.
Und also treibt es sie auch in den Wald oder suchen die ganz gezielt nach anderen Dingen?
Ja, das ist immer so ein Hin und Her, glaube ich. Der Elias ist eher so der Techniker und der Feinmechaniker. Also Handy reparieren ist nicht so die Herausforderung für ihn. Und meine große Tochter, die hat den Weg schon mal Richtung Wald erkundet, aber sie sagt immer, Papa, wenn ich dann so die Herausforderung auch teils sehe bei dir, dann gucke ich lieber nach was anderem. Und ja, bei den Kindern ist es ja nicht so festgelegt. Ne? Ich bin immer hinterher, dass sie Praktika machen, viel aus ihrem Umfeld an Berufsleben kennenlernen und dann ihre Entscheidung treffen.
Genau, das ist der richtige Ansatz. Ich überlege gerade, wir haben jetzt sozusagen schon so Exkursionen durch den Wald gemacht, wir waren auf dem Flughafen. Gibt's noch etwas, was Ihren Beruf noch besonders macht?
Ich glaube, eine Besonderheit des Berufes des Försters ist tatsächlich aus der Natur zu leben. Ne? Der Landwirt, der auch vom Acker, vom Boden lebt, der hat viel mehr Möglichkeiten, steuernd einzugreifen. Ne? Der pflügt seinen Acker, der düngt ihn, ne? Der kann Pflanzenschutz machen, das Gute so nicht, ganz wertfrei. Und der produziert dort sehr intensiv. Und der Förster, der lebt aus der Natur, indem er mit Störungen, die Natur produziert in Form von Insektenfraß, von Sturm, von Überflutung, anderwo einfach leben muss, leben darf und das als Chancen begreift, Wald auch zu gestalten. Also wir können nicht gegen die Natur arbeiten, sondern wir arbeiten immer mit den Kräften der Natur. Und ja, und das macht das nicht immer sehr einfach. Und von daher spielt das Thema Risikomanagement im Wald, im Forstbetrieb eine größere Rolle als in anderen Betrieben, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft. Also wir müssen aufgrund der Langfristigkeit auch der Produktion, ne, der Landwirt, der bestellt ein Jahr seinen Acker und bringt die Ernte ein, das ist bei uns Förstern sind es 150 Jahre zum Teil. Und in 150 Jahren ändert sich viel. Also da dreht sich die Welt so oft und da haben wir einen Wechsel vom politischen System. Aber wir merken auch, wie Umwelt sich verändert, wie die Umweltfaktoren ja an Extreme kommen. Ne? Und da können wir Förster auch erkennen, ja, wie Lebewesen, wie Bäume auch an ihre Grenzen kommen. Ne? Dass die genetischen Anpassungsspannen einfach nicht mehr ausreichen, dass das überreizt wird, ne? Dass dann Bäume, Pflanzen, ja, nicht mehr vital wachsen, sondern an ihre Wachstumsgrenzen kommen und instabil werden die Wälder. Und dann kannst du noch so viel tun, du wirst dazu gucken müssen und kannst dann halt nur den Prozess noch begleiten und schauen, dass man ja diese Wirklichkeit abfedert, ne? Weil der Wald, der dient halt den Menschen als Rückzugsraum und auch für die Tiere. Wir produzieren da Rohstoff. Wir stellen unsere Betriebsstätte auch zur Erholung zur Verfügung. Ne? Das sind alles Dinge, die wohl abgewogen sein müssen. Und das ist eine besondere Herausforderung für uns Förster.
Da fallen mir zum Abschluss noch zwei Dinge ein, was Sie gerade gesagt haben. Lehrt sozusagen der Försterberuf Geduld und Demut?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, man lernt ganz deutlich, du hast nicht alle Dinge in der Hand. Du musst damit leben lernen und du hast in der kurzen Spanne deines Wirkens, hast du nicht viele, du hast Möglichkeiten und du musst den richtigen Zeitpunkt des Handelns erkennen. Und das setzt voraus, dass man sehr genau beobachten lernt, ne? Und dann ja mit geeigneten Mitteln richtige Impulse setzt, um zu steuern. Ne? Wir haben eine Knappheit an finanziellen Mitteln, an natürlichen Ressourcen, gerade was das Saatgut angeht. Und das muss wohl dosiert eingesetzt werden, ne? Dass wir maximalen Nutzen für den Eigentümer auf der einen Seite, aber auch für die Gesellschaft auf der anderen Seite damit erzeugen.
Klingt nach einer großen Aufgabe und nach einem sehr ungewöhnlichen, sehr spannenden Beruf am Hamburger Flughafen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem Wald, aber auch auf dem Flughafen und hoffe, dass Sie dann mal irgendwann auch nochmal in die kanadischen Wälder kommen und da nicht gleich Ihren Kollegen anrufen.
Ja, dann sage ich vielen Dank, dass wir heute hier so ganz ungestört ins Gespräch kommen konnten. War für mich eine tolle Erfahrung und wünsche Ihnen auch alles Liebe und Gute.
Vielen Dank, Herr Musser.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton and adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.